Ja, lass uns kurz beten. Vater, wir danken dir für den Abend. Wir danken dir für die Gemeinschaft hier miteinander. Wir danken dir vor allen Dingen, dass wir in deine Gegenwart kommen können. Danke, Vater, dass du uns annimmst als deine Kinder. Danke, dass du uns einlädst hier in dein Haus, dass wir Teil deiner Familie sein dürfen, Teil deiner herrlichen, wunderbaren Familie. Und Vater, wir danken dir. Es ist reine Gnade, dass wir hier so sein dürfen, dass wir hier mit dir Gemeinschaft feiern dürfen, Gottesdienst feiern dürfen. Und wir danken dir für dein Wort, für die Offenbarung deines Wesens, deines Charakters, die Offenbarung deines Willens, die Offenbarung, ja, deiner guten Worte, Herr. Wir beten, dass die Worte ja in uns zur Kraft werden, dass sie uns ausrichten, dass sie uns zurechtweisen, dass sie uns lehren und unterweisen in dem, was dein Wille ist, Herr. Und dass dein Geist uns befähigt, auch diesem Wort zu folgen, diesem Wort gehorsam zu sein. Wir danken dir jetzt für diese Zeit hier miteinander, für dein Wort, bitten dich, dass du dein Wort segnest und unsere Herzen bereit machst, dein Wort zu empfangen, Herr. Amen. Wir sind im ersten Buch Mose, Kapitel 46. Jakob ist durch die frohe Botschaft, das Evangelium, es ist wie die Verkündigung des Evangeliums. Es ist eine frohe Botschaft, die die Brüder bringen, die Söhne ihrem Vater bringen. Eine unglaubliche Botschaft, eine völlig unerwartete Botschaft. Jakob hatte fast das Gegenteil erwartet. Er hatte erwartet, dein Sohn Benjamin ist auch tot. Aber das, was er zu hören bekommt, ist, dein Sohn Josef lebt. Und erst kann er es gar nicht glauben. Aber dann wird sein Geist lebendig. Und er steht auf. Und er hat eine Sehnsucht. Ich möchte zu meinem Sohn Josef. Ich möchte ihn noch sehen, bevor ich sterbe. Ich möchte nicht sterben, bevor ich ihn gesehen habe. Ich weiß nicht, was du noch tun willst, bevor du stirbst. Gottes Wort sagt uns, dass wir bedenken sollen, dass wir sterben werden, damit wir klug werden. Es gibt Dinge, die sind wichtig. Andere Dinge sind nicht so wichtig. Unser Problem als Menschen ist, dass wir oft die Prioritäten nicht richtig setzen im Leben. Das, was wichtig ist, das schieben wir zur Seite und verplempern unsere Zeit mit den Dingen, die unwichtig sind. Jakob weiß, ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich bin schon ein alter Mann. Später hier im Kapitel 47 wird uns gesagt, dass er 130 Jahre alt ist. Für uns heute gar nicht vorstellbar, dass ein Mensch so alt werden kann. Und er selbst sagt, ich bin noch nicht mal so alt, wie meine Vorväter geworden sind. Und doch spürt er, fühlt er, das dauert nicht mehr lange mit dem Leben. Und er sagt, ich will Josef noch einmal sehen. Diese persönlichen Begegnungen, Geschwister, die sind so wichtig. Wir haben, Peter und ich waren in Donsen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Donsen im Haus der Stille war. Herzliche Grüße von Osi und Helga. Und Helga ist alt geworden. Sie wird dieses Jahr 95. Sie ist 94. Und sie ist alt. Und sie lebt auch nicht mehr im Haus der Stille, sondern sie lebt im Pflegeheim in Bodenwerder. Und sie sitzt im Rollstuhl Und wir haben sie besucht abends mit Ursi. Ursi ist auch nicht mehr ganz jung. Ist auch schon über 80. Und die ist aber noch fit. Und sie hat es auf sich genommen. Sie hatte erst eine Überwindung. Sie musste sich erst überwinden, diesen Schritt zu machen. Aber sie bringt Helga jeden Abend ins Bett. Und mit Helga ist das nicht so einfach. Wie gesagt, sie ist alt und sie ist blind geworden in ihrem Alter. Sie hat ihr Augenlicht jetzt völlig verloren. Das ist schwer. Das ist hart. Dazu kommt, dass, ja, genau erklären kann man es nicht, ob es so ein Stück weit Demenz ist oder wie man das erklären will. Sie ist manchmal so ein bisschen durcheinander. Und sie ist manchmal dann auch ein bisschen harsch, aggressiv vielleicht sogar. Kann Vorwürfe machen. Und es war schon auch hart, sie so zu sehen. Haben sie jetzt ein halbes Jahr oder so nicht mehr gesehen. Hat schon abgebaut. Aber sie hat immer noch ihren Humor. Wir haben so herzhaft gelacht mit ihr. Es war so schön. Und dann war ein besonderer Moment. Wir haben zusammen gebetet. Peter hat ein Lied angestimmt, ein altes Lied, das hat sie mitgesungen. Und dann haben wir gebetet und haben sie gesegnet. Und dann hat Helga gebetet. Und sie hat den Herrn Jesus Christus aus tiefstem Herzen angebetet. Und es hatte so eine Tiefe. Das hat mich echt bewegt. Und es war schön, dass wir diesen Besuch gemacht haben. Sie war so ermutigt. Sie hat sich so gefreut darüber. Ursi auch. Die waren beide so ermutigt, dass wir hingefahren sind. Ja, und klar hatten wir unser Programm und wir hatten auch unseren Grund, warum wir hingefahren sind. Aber ich weiß nicht, ob ich Helga noch mal sehen werde. Weiß nicht, wie lange Zeit sie noch hat. Und es war sehr kostbar, sie noch mal so zu erleben. Es war kostbar, ihre Anbetung oder mit ihr zusammen Jesus so anzubeten. Lass uns die Zeit auskaufen. Wir haben nicht so viel Zeit. Lass uns das Wichtige wichtig nehmen, die persönliche Begegnung miteinander. So ist Jakob das auch so wichtig, diesen Josef, den ich so lange nicht mehr gesehen habe, von dem ich dachte, dass er tot ist. Ich will ihn sehen. Er nimmt diese lange, lange Reise auf sich von Kanaan nach Ägypten und nicht mit dem ICE irgendwie oder im Flugzeug, sondern ne, auf dem Ochsenkarren wahrscheinlich irgendwie sowas. Und dann lesen wir jetzt weiter hier in Vers 28. Und er sandte Juda vor sich her zu Josef, um ihm vor ihm her Weisung zu geben nach Goschen. Und sie kamen in das Land Goschen. Interessant ist hier, dass Jakob Juda sendet. Wie wir schon gesehen haben, hat Juda eine besondere Rolle in der ganzen Familie Jakobs im Volk Israel. Sein Nachkomme wird der Nachkomme sein, der Retter sein wird. Jesus ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Das wird auch später nochmal eine Rolle spielen in den späteren Kapiteln, wenn Jakob seine Söhne segnet. Dann wird Juda einen ganz besonderen Segen empfangen, in dem prophetisch genau das ausgesagt wird, dass der König aus Juda kommen wird. Ja, schon der König nach Gottes Herzen, David, er kam aus dem Stamm Juda. Und der Nachkomme Davids, der dann der Messias sein sollte, der Christus, er kam aus dem Stamm Juda. Und wir hatten gesehen, wie Gott Juda geformt hat in dieser ganzen Geschichte mit Josef. wie er vom selbstsüchtigen, auf Gewinn ausgerichtete Seele, von Hass erfüllt, ein Anführer seiner Brüder im Bösen, wie er sich wandelt und wie er bereit ist, sein eigenes Leben einzusetzen für seinen Bruder. Judah ist es, der hier die Verantwortung bekommt. Er hat nämlich sich selbst als treu erwiesen. Er hatte Jakob gesagt, gib mir den Benjamin mit und ich will Bürge sein. Ich werde die Schuld tragen, wenn ich ihn dir nicht heil wiederbringe. Und er hat ihm nicht nur Benjamin wiedergebracht, nein, er bringt ihm die frohe Botschaft, dass Josef lebt. Und so ist es Judah, der dieses Vertrauen von seinem Vater bekommt, ausgesandt zu werden, vorausgeschickt zu werden. Vielleicht kommen wir nachher nochmal zu den tüchtigen Männern, die Verantwortung empfangen. Und Judah ist dann zu Josef gekommen und sie haben alles arrangiert, sodass, die hatten damals ja noch kein Navi und so, ne, sodass dieser ganze Tross dann den Weg in das Land Goschen, das ist ein Gebiet in östlich des Nildeltas, eine fruchtbare Gegend, wo Weideland war. Da spannte Josef seinen Wagen an und zog hinauf seinem Vater Israel entgegen, nach Goschen. Und als er vor ihm erschien, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Hals. So eine wunderbare Wiederbegegnung. Nach langer Zeit sieht man sich wieder. Der Vater dachte, dass sein Sohn tot ist. Aber er lebt. Kennt ihr die Geschichte? Eine wunderbare Wiederbegegnung. Ein Vater, der seinen Sohn so vermisst und er kommt nach Hause. Und der Vater sagt, mein Sohn war tot und er lebt. Und er fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Interessant ist, dass es hier andersrum ist. Es ist Israel. Es ist Jakob, der verlorene Sohn ist. Und es wird Israel sein, die den sehen werden, die den erkennen werden, den sie durchbohrt haben, wenn Jesus sichtbar auf Erden wiederkommt. Und sie werden erleben, dass er sie nicht verwirft, sondern dass er sie annimmt. Josef, der eigentlich der Sohn ist, ist der Vater, der Retter Israels. Und Jakob, er war ein Stück verloren in seiner Trauer, in seiner Resignation, in seiner Hoffnungslosigkeit. Und er ist wieder zum Leben erwacht. Sein Geist lebte auf, als er das die frohe Botschaft hörte. Er hat sich aufgemacht und ist zu seinem Sohn zurückgekehrt. Und so liegen sie sich in den Armen. Sie sehen sich von Angesicht zu Angesicht und Josef sagt es hier und Jakob sagt es und er wird hier mit seinem geistlichen Namen Israel genannt. Und Israel sagte zu Josef, nun kann ich sterben, nachdem ich dein Gesicht gesehen habe, dass du noch lebst. Jetzt habe ich das Wichtigste in meinem Leben. Das Wichtigste ist jetzt passiert. Jetzt kann mein Leben ruhig enden. So, wir kennen ja dieses man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, ne? Irgendwie, wenn die Sportler irgendwie so richtig gut drauf sind, ne? Und ihren Titel geholt haben, ne? Manche sagen dann, okay, ich trete jetzt ab von der Bühne. Jetzt bin ich Weltmeister. Jetzt reicht es, ne? Ich habe das Größte erreicht. Besser kann es nicht werden. Ich trete zurück. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Richtig, genau. Er hatte diese Verheißung von Gott, er wird den Messias sehen. Simeon im Tempel, in Lukas 2 ist das. Und auch er hatte dieses, jetzt hat sich mein Leben erfüllt. Das ist die Erfüllung meines Lebens. Das Größte ist passiert. Was ist das Größte? Ich habe dich von Angesicht zu Angesicht gesehen, mein Sohn. Dem meine Liebe gilt. Wir warten auch auf so einen Tag, auf den Höhepunkt unseres Lebens. Dieser Höhepunkt finden wir in 1. Korinther 13, Vers 12. Wir steigen ein in Vers 8. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise. Wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels, wobei damals die Spiegel nicht so waren, wie sie heute sind, sondern sie waren sehr matt und unscharf, undeutlich. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Was für ein wunderbarer Vers. Jetzt sehen wir undeutlich. Es kommt aber die Zeit, da werden wir von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir werden unseren Herrn Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir werden diesen Moment erleben, den Josef und Jakob erlebt haben. Ja, so lange habe ich mich nach diesem Tag gesehnt. Und auch Jesus wird es sagen. So lange habe ich mich danach gesehnt. Von Angesicht zu Angesicht. Wir erkennen nur stückweise, aber wir werden erkennen, ich werde erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Er hat mich erkannt, er sieht mich, aber ich werde ihn sehen, ich werde ihn erkennen. Wir werden einander in die Arme schließen. 1. Johannes 3. 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Das ist das, was hier vorne steht, woran wir uns erinnern. Die Liebe Gottes steht in Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Die Größe der Liebe sieht man in dem Opfer, was Gott, der Vater, gebracht hat. Und das Gnadengeschenk der Liebe sehen wir darin, die Eignung, das Geschenk besteht darin, dass wir seine Kinder sind, dass er uns zu seinen Kindern macht. Dass wir sein sind und er unser, wie wir vorhin gesungen haben. Welch eine große Liebe ist das, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es, wir heißen nicht nur so, sondern wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Die Menschen, die keine Kinder Gottes sind, die nicht aus dem Geist geboren sind, die verstehen das nicht, unsere Beziehung zu Gott. Die verstehen nicht die Liebe, die wir empfangen haben, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Sie verstehen nicht, warum wir begeistert sind von Jesus. Sie verstehen nicht, warum wir unser Leben darauf ausrichten, ihm zu folgen, ihm gehorsam zu sein, ihm wohlgefällig zu leben. Sie verstehen das nicht. Weil sie ihn nicht erkannt haben. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir sind Kinder Gottes, jetzt schon. Und doch ist es noch nicht offenbar. Wir sind sozusagen noch versteckte Kinder Gottes. So wie Jesus, der Sohn Gottes, ein Mensch war, so wie du und ich. Er ging durch Israel und er war auf den ersten Blick nicht erkennbar als Sohn Gottes. Nein, er war der Menschensohn. Er war ein Sohn eines Menschen. Er war ein ganz normaler Mann, ein Zimmermann, ein Wanderprediger, von denen es viele gab in Israel. Du hast ihn angeschaut und gesagt, aha, okay, wie heißt der? Aha, Jesus von Nazareth, interessant. Oh, okay, wie heißt der? Ja, der heißt Josef von Arimathea, den gab's ja auch. Josef von Arimathea, der, so heißt der. Ah, und das ist, aha, das ist Jesus von Nazareth. Wisst ihr, für uns, durch unsere Kultur, durch unser auch persönliches Glaubensleben, wenn wir den Namen Jesus hören, das ist was ganz anderes. Aber wenn die Leute dort damals Jesus auf der Straße getroffen haben, aha, hallo Jesus. Guten Tag, wie heißen Sie? Ja, Jesus von Nazareth. Okay. Ein ganz normaler Mann. Es war noch nicht offenbar, wer er wirklich ist. Und es wurde, man konnte es erkennen, in dem, wie er gehandelt hat, in dem, wie er gesprochen hat. Man konnte merken, das ist ein ganz besonderer, gesalbter Mann. Das ist nicht einer wie die Pharisäer. Das ist nicht einer wie die Lehrer, wie die anderen Lehrer. Nein, der hat etwas Besonderes. Und dann haben sie besondere Dinge mit ihm erlebt, dass er sprach und der Sturm wurde still. Und sie haben gesagt, was ist das denn für ein Mensch? Das kann nicht wahr sein. Und mehr haben sie erkannt, hinter dieser Gestalt hier, hinter diesem Menschen, da ist etwas, in diesem Menschen ist etwas verborgen, da ist Gott zu finden. Und wenn wir Kinder Gottes sind, und das sagt Paulus uns, wir haben den Heiligen Geist empfangen, in uns lebt der Geist Jesu, der Geist Gottes, der Schöpfer, Gott. Sein Geist lebt in uns. Wir sind Kinder Gottes durch den Geist Gottes in uns, der ruft, aber Vater. Der Heilige Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wir haben diese Kraft, dieses Licht in irdenen Gefäßen, sagt Paulus. Wir haben auch eine Hülle. Eine vergängliche Hülle, sagt Paulus. Es ist vergänglich. Unser Leib ist vergänglich. Aber in uns ist etwas, was ewig ist. Das ewige Leben hat schon angefangen in uns. Wir sind Kinder Gottes, aber es ist noch nicht offenbar. Paulus sagt in 1. Korinther 15, spricht er von der Auferstehung des Leibes. Und er sagt, ja, wir werden einen Auferstehungsleib empfangen. Wenn du vor der Wiederkunft Christi stirbst, dann wirst du auferstehen von den Toten und einen neuen Leib bekommen, der unvergänglich ist. Jetzt frag mich nicht, wie das geschehen soll. Ich habe keine Ahnung. Paulus sagt aber auch, die, die noch leben, wenn Jesus wiederkommt. Und er spricht also von einem Moment in der Geschichte der Menschheit. Es wird einen Moment in der Geschichte der Menschheit geben, wo das passieren wird. Wo Jesus wiederkommt für seine Gemeinde. Wo dieser Moment stattfindet, wo wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Das ist so schwer vorstellbar. Aber es ist eine großartige Verheißung. Herr, Jesus wird wiederkommen. Und er wird uns zu sich ziehen. 1. Thessalonicher 4. Er wird seine Gemeinde zu sich ziehen. Die Toten werden auferstehen. Die, die noch leben, werden verwandelt werden. Wir werden ihm entgegen in die Luft gezogen werden. Wir werden mit ihm vereint sein, mit unserem Herrn. Wir werden von ihm von Angesicht zu Angesicht sehen. Das sagt sein Wort. Das ist seine Verheißung, mit der er gegangen ist. Die Engel sagen, dieser Jesus, der so von euch gegangen ist bei seiner Himmelfahrt, er wird so wiederkommen. Und ist es nicht traurig, dass je näher dieser Zeitpunkt in der Geschichte rückt, desto mehr die gesamte Christenheit diese Sache aus dem Auge verloren hat? Dass es uns egal ist, dass wir es irgendwie anders erklären? Diesen kostbaren Moment, den Jakob und Josef erleben durften? Wie sie sich um den Hals gefallen sind und von Angesicht zu Angesicht gesehen, den Tod geglaubten lebend wiedergesehen haben? Warum haben wir uns das wegnehmen lassen? Diese Hoffnung, diese Freude, diese Zuversicht auf diesen Tag. Für Helga ist es was Wunderbares. Sie ist blind jetzt geworden auf ihre alten Tage. Aber sie hat diese Gewissheit, der Tag kommt, da werde ich vollendet sein. Da werde ich dem Herrn Angesicht zu Angesicht sehen. Welche großartige Hoffnung ist das? Und hier steht im Johannesbrief, jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Wenn du diese Hoffnung in dir trägst und diese Hoffnung auch Raum gibst in deinem Leben, und Hoffnung heißt einfach diese Verheißung auf die Zukunft, wenn du der Raum gibst in dir, dann macht das was mit dir. Dann richtest du darauf dein Leben aus, auf diesen wichtigsten Moment deines Lebens. Ich will auf diesen Tag hin leben, lernen. Ich will das lernen. Ich will lernen, auf diesen Tag hinzuleben, auf den wichtigsten Moment meines Lebens. Und das ist nicht, wisst ihr, ich weiß es nicht, was du als den wichtigsten Tag deines Lebens bisher so beschreiben würdest. Oder was du dir, wo du, wenn du dir überlegen würdest, was könnte denn der wichtigste Tag meines Lebens vielleicht sein? So, ne? Manche sagen vielleicht, ja, die Hochzeit. Ne? Das war ein großartiger Tag. Das war so ein Top meines Lebens. Die Geburt eines Kindes vielleicht. Vielleicht auch ein großer Erfolg. Ich stand auf der Bühne, ne? Tausende haben mir zugejubelt. Es gibt so viele Dinge, wonach Menschen streben. Aber dieser Moment, wo ich dem in die Arme fallen darf, dem ich gehöre, ich bin dein, Herr, ich bin dein. Nicht dem geliebten Menschen auf dieser Erde, sondern meinem geliebten Herrn. der sich selbst für mich hingegeben hat und der uns hier sein Abschiedsmahl hinterlassen hat. Und er hat gesagt, ich werde dieses Mal nicht mehr mit euch essen, bis ich es neu essen werde mit euch in meines Vaters Reich. Wir haben eine großartige Verheißung. Lasst uns das echt ins Herz nehmen und lasst uns diese Perspektive gewinnen wie Johannes. Lasst uns diese Hoffnung pflegen und dadurch wird unser Leben gereinigt. Wir fangen an, unsere Prioritäten richtig zu setzen. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Jesus hat öfter davon gesprochen. Er hat gesagt, seid wachsam und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt, dass ihr nicht in die Fallstricke des Teufels geratet, dass ihr nicht hineinrutscht in Sorgen, in Begierden, in Sünden hineinrutscht, dort gefangen werdet und dieser Tag wie ein Fallstrick über euch kommt. Stattdessen sollt ihr diese Hoffnung haben, ausgerichtet sein auf diesen Tag, damit ihr dem Ganzen entfliehen könnt, damit ihr Teil dieser Auferstehung, Teil dieser Entrückung seid. Das ist Gottes Plan für seine Kinder. Er möchte nicht, dass sie irgendwie durch diese tiefe Trübsal hindurch müssen, sondern er möchte sie zu sich ziehen, er möchte diesen Moment auskosten, uns in die Arme zu schließen, wie das hier Jakob und Josef tun. Wir gehen nochmal zurück in 1. Mose 46. Und Josef sagte zu seinen Brüdern und zum Haus seines Vaters, ich will hinaufziehen und dem Pharao berichten und zu ihm sagen, meine Brüder und das Haus meines Vaters, die im Land Kanaan waren, sind zu mir gekommen. Und die Männer sind Schafhirten, denn sie haben Viehzucht getrieben. Und sie haben ihre Schafe und ihre Rinder und alles, was sie haben, mitgebracht. Und geschieht es, dass der Pharao euch ruft und spricht, was ist eure Tätigkeit? Dann sagt, deine Knechte haben Viehzucht getrieben, von unserer Jugend an bis jetzt, sowohl wir als auch unsere Väter, damit ihr im Land Goschen bleiben könnt, denn alle Schafhirten sind den Ägyptern ein Gräuel. Also jetzt bereitet Josef sie vor auf das Treffen mit dem Pharao und die Geschichte geht dann noch so weiter, aber lass uns wirklich das Abendmahl jetzt so nehmen in dieser Perspektive, dass Jesus wiederkommt. Und das gehört ja auch zu den Abendmahlsworten. Wenn wir das lesen in 1. Korinther 11, dann wird es uns in Erinnerung gerufen. In Vers 29. Nee, nicht 29. In Vers 26. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wenn wir das essen, wenn wir hier das Mahl feiern, dann ist es eine Verkündigung, ohne Worte. Es ist eine Verkündigung des Todes des Herrn, bis er kommt. Wir bekennen, Jesus ist am Kreuz gestorben. Es war nicht nur ein symbolischer Tod, es war ein echter Tod. Er ist wirklich gestorben, um unserer Sünde willen. Und er ist auferstanden und lebt. Aber er kommt wieder. Wir feiern dieses Mal in Erinnerung an seinen Tod und seine Auferstehung, solange bis er kommt. Dieses Erinnerungsmahl soll uns wach halten. Jesus kommt wieder. Er kommt für seine Braut. Er holt seine Braut. Lass uns nicht einschlafen wie die anderen. Lass uns wachsam sein und warten, bereit sein, unser Leben darauf ausrichten, auf diesen Tag. Petrus spricht davon, dass es viele Spötter gibt, die sagen werden, wo ist denn die Verheißung seines Kommens? Er ist doch immer noch nicht wiedergekommen. Das kannst du doch vergessen. Es muss vieles passieren. Jesus hat darüber gesprochen. Wir haben schon oft davon gehört. Aber Jesus kommt wieder. Lass uns diese Hoffnung wieder neu in uns groß werden lassen. Ich lese die Verse hier vor aus dem 1. Korintherbrief 11, Vers 23. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm, und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Und Paulus fügt hinzu in Vers 28, der Mensch prüfe sich selbst, ob er würdig ist, dieses Mahl zu nehmen. Und wer ist würdig? Nicht der, der ohne Schuld ist. Würdig ist der, der bekennt, dass er Jesus braucht, dass er glaubt, dass Jesus für ihn am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass er wiederkommt. Das ist derjenige, der würdig ist, der die Vergebung seiner Sünden in Anspruch nimmt und der sich reinigen lässt durch die Hoffnung, die er hat auf Jesus Christus, der bereit ist, Gott in seinem Leben wirken zu lassen, der diese Liebesbeziehung erwidert, der sich danach sehnt, so wie Paulus. Ich möchte ihn erkennen, wie ich auch von ihm erkannt worden bin. Ich strecke mich danach aus. Ich jage dem Ziel zu, sagt Paulus. Vater, wir danken dir für deine Liebe und dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke, dass du alles dafür gegeben hast. Danke, dass du gelitten hast, so wie Josef gelitten hat für seine Familie, um ihr Retter zu werden. So hast du, Jesus, gelitten und hast dein Leben hingegeben für uns, sodass unsere Sünde getilgt wird, sodass wir Kinder des lebendigen Gottes werden können, sodass unser Leib, der eigentlich unrein ist, gereinigt werden kann und zum Tempel des Heiligen Geistes werden kann. Wir danken dir dafür, dass du uns als deine Kinder angenommen hast. Und wir danken dir, dass ja, wir dieses Mahl jetzt feiern können. Und wir wollen nicht nur denken an den Tod, dein Opfer am Kreuz. Wir wollen nicht nur denken an deine Macht und Kraft, die du erwiesen hast, als du den Tod überwunden hast, Jesus. Wir wollen nicht nur denken daran, wie du uns vergeben hast und wie du unser Leben neu gemacht hast, sondern wir wollen nach vorne schauen. Wir wollen uns auf den Tag freuen der Erfüllung, wo du uns ganz umgestalten wirst in dein Ebenbild, wo wir dir gleich sein werden, wo wir dir in die Arme fallen, wo wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Wir wollen nach vorne schauen und uns umgestalten lassen von deinem Geist, uns heiligen lassen, damit wir dich schauen können mit gereinigtem Herzen und geheiligtem Leben. So wollen wir dieses Mal nehmen, in Erinnerung an das, was du getan hast und in Vorausschau auf das, was kommen wird. Amen.